Die ganze Stadt ist voll plakatiert, alle Ortschaften und überall strahlen einem, meistens zumindest, freundliche Gesichter entgegen. Wenn das so ist, ist Wahlzeit. Menschen, die sich präsentieren, stehen für eine Partei, für ein Thema, für einen Wert und sie wollen gewählt werden. Und in der letzten Woche kam mir so der Gedanke, als ich an diesen vielen Plakaten vorbeisah und mittlerweile fast schon Gesichter und Namen zuordnen kann, ich glaube, genau das ist die Absicht. Ich finde es ganz stark, dass da Leute sind, die sich zur Verfügung stellen, sich einsetzen wollen, um die Geschicke unserer Stadt, unseres Ortes, unserer Gemeinde, unserer Region, des Landkreises mitzugestalten, mitzuprägen. Die meisten, die allermeisten davon tun das ehrenamtlich. Also ohne große Bezahlung, gibt es eine kleine Entschädigung, aber dafür muss das keiner machen. Also da setzen sich Leute ein und wer sich einsetzt, setzt sich bekanntlich ja auch aus. Kaum eine Gruppe von Menschen wird so beschimpft und über die wird sich so beschwert als über Politiker. Also wer da sich einsetzt, in welchen Parlamenten auch immer, der muss nicht damit rechnen, groß mit Ruhm und Ehre überschüttet zu werden, sondern eher mit Kritik. Und gleichzeitig denke ich, was für ein Privileg ist es, dass wir in einer Demokratie leben, wo die Mitbestimmung der Bürger ausdrücklich gewollt ist. Und die auch davon lebt, dass wir unsere Mitbestimmung ernst nehmen und wählen gehen und uns einsetzen. So, von daher hoffe ich, dass ihr nächste Woche in die Wahllokale euch aufmacht und das Vorrecht nutzt, Bürgermeister, das Stadtparlament oder den Gemeinderat und den Kreisrat und den Kreistag und Landrätin oder Landrat oder wie auch immer zu wählen und Bürgermeister. Also das ist eine tolle Möglichkeit. Und ich hoffe auch, dass alle, die Gemeindemitglieder sind, sich nächste Woche aufmachen und die Gemeindeleitung wählen. Die wählen wir hier auch. Das ist zwar nicht von dem Land Nordrhein-Westfalen so vorgegeben, hat sich aber so ergeben, dass das zum gleichen Zeitpunkt fällt. Und bei all dem Blick auf die vielen Menschen und auf die vielen Plakate habe ich mich gefragt, welche Menschen braucht eigentlich unsere Stadt und unser Kreis? Welche Menschen tun eigentlich gut? Welche Partei tut gut? Welche Partei tut Gutes? Und was machen die Menschen mit der Zeit, die sie einbringen, mit dem, was ihnen wichtig ist? Und dabei geht es mir aber auch bei dieser Frage gar nicht so sehr um Politiker. Mir kam dann der Gedanke, ja, welche Menschen braucht eigentlich Gummersbach? Welche Menschen braucht eigentlich unsere Nachbarschaft? Welche Menschen braucht eigentlich unser Land? Mir geht es also um die Frage, was braucht unsere Region für Normalbürger? Die Abgeordneten können es ja nicht alleine bringen. Und ich dachte, dieses Land, unsere Region, die Stadt braucht Menschen, die anders leben. Die anders leben. Und ich dachte, wir brauchen eigentlich Menschen mit einem Lebensstil aus einer anderen Welt. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere an Darth Vader oder Star Wars, das ist ja alles so aus einer anderen Welt, aber darum geht's mir nicht. Sollen wir jetzt nicht alle rumlaufen und irgendwie komische Atemzüge machen, die ja manchmal unter der Maske so ähnlich sich anhören? Sondern mit anderer Welt meine ich natürlich, dass unser Land, unsere Region Menschen braucht, die ihren Lebensstil aus der Welt Gottes leben. Menschen, deren Lebensstil von einer tiefen Liebe zu Gott, zu Jesus, zu dem Heiligen Geist, zu dem dreieinigen Gott geprägt ist. Und die erfüllt sind von einem tiefen Vertrauen. Die von dieser Liebe ergriffen sind. Und die eine tiefe Hingabe an Jesus Christus haben und leben. Das braucht unser Land dringend. Und das Bemerkenswerte ist, dass Jesus genau dafür betet. Jesus betet oft für seine Kleingruppe, also seine 12 Jünger. Aber am Ende seines Lebens hier auf der Erde tut er das in ganz besonders eindrücklicher Art und Weise. In diesem Gebet fasst er eigentlich das ganze Leben zusammen, was er mit seinen Jüngern verbracht hat. Dieses Gebet steht in Johannes 17 und wir können es aus Zeitgründen hier nicht ganz lesen, aber ich empfehle es euch, das zu tun. Es ist ein sehr bemerkenswertes Gebet. Und dann kannst du sehen, für was Jesus für dich auch betet. Ich lese uns einen Vers, der das auf den Punkt bringt, was Jesus wichtig ist. Und dieser Vers steht in Johannes 10, Vers 17. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Das betet Jesus zu seinem Vater. Und dieser kleine Vers, der vielleicht erstmal ein bisschen verworren klingt, hat es dermaßen in sich und zeigt uns eigentlich unglaublich deutlich, wie Gott ist. Ein Bild von Gott, wie Gott wirklich ist. Und das, wenn man ein bisschen näher hinguckt, sieht man, dass in Gott ein einziges sich beschenken ist. Was mir gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört mir. Und das könnte man jetzt weiter ausführen. Jesus hält ja diese Abschiedsrede und die steht in Kapitel 13 bis 17. Und dort geht es um den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und seine Beziehung zu uns und unsere Beziehung zu ihm. Und da geht es um das Schenken. Einer schenkt sich dem anderen und alle schenken sich uns, seinen Jüngern. Gott verschenkt sich, der Vater den Sohn, der Sohn verschenkt sich dem Vater, der Vater dem Heiligen Geist und Geist in den Vater und der Sohn den Geist und der Geist in den Sohn und so weiter. Da ist in Gott ein einziges Verschenken. Und das macht dieser Vers deutlich. Alles, was mir gehört, gehört dir und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Jesus hat alles, was er hat, von seinem Vater geschenkt bekommen. Dafür dankt er. Seine Herrlichkeit, seine ganze Macht, seine Fähigkeit, Menschen zu heilen, Niedergeschlagene aufzurichten, Menschen von Dämonen zu befreien, Tausende satt zu machen, vollmächtig Gottes Worte weiterzugeben. Alles hat er von seinem Vater geschenkt bekommen. Und es zeigt sich durch das Leben von Jesus, wo Gott Menschen in Jesus begegnet, da läuft dieses Schenken weiter. Jesus verschenkt diese Herrlichkeit, das, wovon er erfüllt ist, was Gott ihm gegeben hat. Jesus schenkt sich bis zum Äußersten und verschenkt sich selbst. Jesus gibt sich in den Tod, damit wir unseren Tod gegen sein Leben tauschen können. Und das wird den Jüngern offensichtlich klar. Das wird ihnen offenbar. Jesus dankt zumindest dafür, dass das geschehen ist. Meine Herrlichkeit wird ihnen offenbar. Die Kleingruppe von Jesus wird also mit hineingezogen in das Schenken Gottes. Und wo Jesus sich offenbart, da kann man nicht einfach das so zur Kenntnis nehmen, sondern da verändert sich Leben. Wo Jesus sich offenbart in seinem Heiligen Geist, da verändert sich Leben. Da werden Menschen infiziert und zwar nicht mit einem Virus zum Tod, sondern mit der Herrlichkeit Gottes zum Leben. Meine Herrlichkeit ist ihnen offenbart. Die Jünger haben das erlebt und Johannes drückt das am Anfang seines Briefes, den er über Jesus schreibt, sehr deutlich aus, nachzulesen in Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus hat sich also den Jüngern so offenbart, dass sie ins Staunen kommen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben nicht nur im Kopf davon gehört. Wir haben Jesus erlebt. Wir haben Gott erlebt. Und das ist eine Herrlichkeit voller Gnade, voller Wahrheit, eigentlich unbeschreiblich. Jesus betet jetzt für seine Jünger, die das erlebt haben, und auch für die, die durch diese Kleingruppe an Jesus glauben werden, also auch für uns, für Menschen, die zu Jesus gehören. Dieser Vers zeigt, dass Jesus uns beschenkt, meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes erkennen, erleben in unserem Alltag, einander. Jesus spricht das Gebet und redet immer von ihr, nicht von Einzelnen, von seiner Gemeinde, von seiner kleinsten Gemeinde. Und innerhalb dieser Gemeinde kann die Herrlichkeit Gottes wirklich zum Strahlen kommen. Und dann hat dieser Vers aber auch noch eine zweite Bedeutung. Sie wird der Gemeinde offenbart, seinen Jüngern, der Gemeinde. Der Vers ist aber genauso gut zu übersetzen. Meine Herrlichkeit ist durch sie offenbart. Sie ist nicht nur für die Jünger da, sondern sie ist durch die Jünger für alle erkennbar. Eben hat das Selina Röhl am Anfang gesagt. Wie wäre das, wenn dein Leben so eine Ausstrahlung hätte, dass die Leute sagen, was ist denn da? Ich möchte das auch. Das ist das, wofür Jesus betet, dass genau das geschieht. Und er geht davon aus, dass es geschieht. Er hat ja die Kleingruppe, seine eigene Kleingruppe in das Schenken Gottes mit hineingezogen. Und der Kreislauf geht weiter. Wo wir reingezogen werden in dieses Schenken Gottes, wirst du selbst zu einem schenkenden Menschen. Wo Jesus dich erfüllt, wo seine Herrlichkeit Raum gewinnt in dir, wird sie bei anderen erkennbar werden. Da werden Menschen die Herrlichkeit Gottes verschenken und in ihre Umgebung hinein wirklich hell leuchten. Da werden andere in dir Gottes Herrlichkeit sehen. Das klingt vielleicht vollmundig, es ist aber so. Wie die Menschen in Jesus Gott, den Vater, erkannt haben, so betet Jesus, werden sie in uns Jesus erkennen. Woher kommt denn diese Herrlichkeit, die man ja nicht machen kann, die man nicht kaufen kann? Man muss sie aufsaugen. Aufsaugen von Jesus. Durch Vertrauen und Hingabe an Jesus fließt diese Herrlichkeit von Jesus durch dich hin zu anderen. Es beginnt so, wie es bei Jesus begonnen hat. Jesus war ständig im Gespräch mit dem Vater, im Austausch, im Reden und Hören. Er hatte in diesen Phasen, wo er frühmorgens oder spätabends oder wann auch immer diese Zeit mit Gott gesucht hat, mit seinem Vater ganz allein, seine Wurzeln ausgestreckt zur Quelle. Er wusste, woher er seine Nahrung bekommt. Er wusste, woher er seine Kraft bekommt. Er wusste, dass er nur das tun kann, was er den Vater tun sieht und nur das sagen kann, was er vom Vater hört. Und dass ich weiter in der Lage aufzunehmen, zu empfangen. Wir sind empfangende, bedürftige Menschen und es ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, bedürftig zu sein und zu empfangen und die Hände auszustrecken Gott gegenüber und zu sagen, füll mich. Ich möchte mich ausstrecken nach dir. Ich brauche dich. Ich möchte noch mehr. Und was bei Jesus reinkam, das strahlte er aus. Anders leben. Anders leben als Gemeinde, ob zu Hause oder zusammen. Das ist Gottes Berufung für Gemeinde, für dich und für mich, für unsere Stadt, unser Land Und unser Land braucht Menschen, die anders leben. In der letzten Woche war das überdeutlich, dass es solche Menschen braucht. Es braucht Menschen, und ich benutze jetzt bewusst mal diesen Begriff, mit einem prophetischen Lebensstil. Das klingt jetzt sehr massiv, aber es ist nichts anderes als Menschen, die mit ihrem Lebensstil ausdrücken, so hat sich Gott Leben auf dieser Erde vorgestellt. So hat sich Gott das Miteinander vorgestellt. So hat sich Gott das Denken und Handeln vorgestellt. Und wir können nicht den Leuten sagen, lies doch die Bibel, da steht alles drin. Ich glaube, dass wir die meistgelesene Bibel überhaupt ist. Es ist nur die Frage, ob wir eine gute oder eine weniger gute Übersetzung sind. Was erkennen die Leute an unserem Leben? Menschen sollen erkennen, so fühlt es sich an, wenn Gott in ein Leben kommt und Leben prägt, leitet, beeinflusst, erneuert, aufrichtet. Wir sind dazu beauftragt, Gottes Vorstellungen vom Leben auszuleben und auszustrahlen, Gottes Werte aufzusaugen. Nicht irgendwelche Werte, die wir uns ausgedacht haben, nicht irgendwelche Werte, die uns woanders her weitergegeben werden, wo wir uns da gefangen nehmen lassen. Wir sind dazu berufen, Gottes Vorstellungen vom Leben auszuleben und auszustrahlen. Und ehrlich gesagt, wenn ich das so sage, wird mir selbst ganz mulmig zumute. Und ich denke manchmal dran, dass mir das manchmal noch nicht mal zu Hause richtig gelingt. Dass ich mir das oft anders wünsche und oft genug scheitere. Scheitere an diesem Anspruch. Ist das vielleicht das Problem, dass der Anspruch falsch ist? Sollte ich vielleicht den Anspruch runterschrauben? Nicht Gottes Vorstellung leben, sondern so ein bisschen christlich leben? Ehrlich gesagt, wird mir bei dem Gedanken noch mulmiger. Bin ich dazu berechtigt, Gottes Anspruch runterzuschrauben? Anders leben, das ist Gottes Absicht für die, die ihm vertrauen. Es ist die Absicht für die, die beschenkt sind. Beschenkt mit Leben aus Gottes Reich, mit Herrlichkeit. Ich bin leider nicht so häufig am Bau, wie ich gerne würde. Aber wenn ich da bin, helfe ich unheimlich gern mit und mich begeistert, ehrlich gesagt, das Helfen samstags morgens und die Gemeinschaft auch im Bau. Überall sieht man Menschen, die am Mithelfen und irgendwas verkabeln, verdrahten. Für mich ein einziges Rätsel, wie man da überhaupt durchblicken kann. Und hier was streichen und da was pflastern und da Platten legen. Gestern hatte ich ein Gespräch, bei dem mir ganz deutlich wurde, wie dringend diese Welt Menschen braucht, die anders leben und von Jesus geprägt sind. Wir kamen auf die Vorfälle der vergangenen Woche zu sprechen. Auf diesen Giftgasanschlag, vor allen Dingen aber auch auf diesen grausamen Mord in Solingen. 5 Kinder mussten ihr Leben lassen. Warum, weiß keiner. Wahrscheinlich, das heißt, die Mutter war völlig überfordert. Und dann sagte einer der Bauleiter, Stefan, hier soll doch der Ort sein, wo Menschen Hoffnung finden, wo Menschen sowas nicht machen müssen, wo Menschen sich in ihrer Verzweiflung hinwenden können. Und ehrlich gesagt hat mich das zutiefst berührt. Nein, wir bauen nicht einfach ein schickes Gemeindehaus. Damit wir es uns gemütlich machen und damit alle Gummersbacher, die hier vorbeifahren, beeindruckt sind, was wir so hinkriegen. Hoffentlich fühlen wir uns im Gemeindehaus wohl, auch im Neuen. Nur wenn wir uns wohlfühlen, können und sich andere auch wohlfühlen. Aber gestern dachte ich, ja, wir bauen in allererster Linie und vor allem ein Haus der Hoffnung. In der Gotteslicht mitten in der Welt voller abgrundtiefer Dunkelheit und voller so vieler Schattenseiten hell leuchtet. Aber es wird es nicht von alleine. Unser Haus und unser Gebäude und wir als Gemeinde werden nicht von alleine leuchten. Das wird es, wenn wir erfüllt sind, die Wurzeln zu Jesus strecken, erfüllt sind von seiner Herrlichkeit. Und wenn wir voller Hoffnung sind für Hoffnungslose, für Abgeschriebene, wenn wir voll dieser Hoffnung sind von Jesus, die ansteckt, und dann bleiben wir auch nicht einfach im Gemeindehaus, dann gehen wir zu den Menschen, nehmen ihre Situation wahr, weil wir selbst wahrgenommene und angesehene Menschen sind. Und dann geben wir den Menschen ihr Ansehen wieder, dass es ihnen vielleicht genommen wurde. Hier soll doch ein Ort sein, wo niedergeschlagene, resignierte, verzweifelte zu aufgerichteten Menschen werden, weil Jesus nie hinrichtet, sondern aufrichtet. Und weil Jesus, egal wie tief die Schuld ist und die Not ist, Menschen wieder zum Leben bringt. Das braucht diese Welt. Das braucht unsere Stadt. Ja, das gelingt uns auch als Gemeinde nicht so, wie wir es uns wünschen. Wir scheitern, wir drehen uns vielleicht auch noch viel zu viel um uns selbst. Wir nehmen die Nöte zu wenig wahr, laufen vielleicht achtlos an manchen vorbei, vielleicht auch innerhalb der Gemeinde. Wir leben vielleicht viel zu stark den Individualismus, der Nöte beim Nachbarn als Privatsache ansieht. Und ich habe in der letzten Woche E-Mails bekommen, die mir berechtigterweise auch Versäumnisse aufzeigen, wo ich auch und wir versäumt haben, aufeinander zu achten. Und das schmerzt. Und ich denke, ja, das stimmt. Und ich denke, aber ich will es nicht. Es soll nicht so bleiben. Ich kann mich nicht zurückziehen und werde mich nicht zurückziehen und Wunden lecken, weil es was schiefgelaufen ist, sondern aufstehen und mich füllen lassen, damit ich genug habe zum Beschenken. Vielleicht habe ich gar nicht genug zum Beschenken, weil ich nicht erfüllt bin, weil ich selbst zu wenig mich beschenken lasse. Jesus die Hände hinhalte und sage, hier sind sie. Nimm raus, was ich festhalte, was mich daran hindert, mich beschenken zu lassen, und beschenke mich, damit ich die Not der Menschen wahrnehme, damit ich nicht achtlos an Menschen vorbeigehe, damit ich sensibel bin und anders leben kann, das, was ich so gerne möchte, Hoffnung verbreiten, damit ich selbst und vielleicht du auch ein Haus der Hoffnung bist. Wir scheitern, aber Jesus hat ein Herz für Gescheiterte. Und er richtet sie auf und er geht mit ihnen weiter. Und deswegen betet er für sie. Jesus betet für dich, wenn du gescheitert bist. Und er sagt, er ist nicht fertig mit dir. Und er sagt, steh auf, ich beschenke dich und dann hast du genug zum Weitergeben. Das Gebet von Jesus macht mir Mut. Er betet für uns und für die, die von Jesus ergriffen werden. Unsere Stadt, unser Kreis, unsere Region, unser Land braucht Menschen, die sich in das Schenken Gottes reinziehen lassen und reichlich verschenken, das, was sie von Gott bekommen, und hell strahlen und leuchten und Hoffnung verbreiten in dieser Welt, die so zerrissen und so kaputt ist und so am Wanken. Unsere Stadt braucht Menschen, die radikal leben, also verwurzelt, nichts anderes heißt ja radikal, verwurzelt in Jesus, die den Lebensstil des Reiches Gottes weiter ausstrahlen, durch die Gottes Herrlichkeit offensichtlich wird. Ist es etwas, wofür dein Herz schlägt oder anfängt zu schlagen? Mein Herz schlägt dafür. Und ich lade uns ein, da uns neu aufzumachen, uns beschenken zu lassen und Gottes Herrlichkeit auszustrahlen. Das Gebet in Johannes 17 ist der Abschluss eines Lebens des Lebens von Jesus auf der Erde. Was immer Jesus im Namen seines Vaters gesagt und getan hat, alles hat er auf seinen Knien begonnen, indem er mit seinem Vater geredet hat. Und es fängt an mit dem Waschen dreckiger Füße. Es fängt an damit, dass er Menschen dient, sich runterbeugt, nicht auf Augenhöhe, unterhalb der Augenhöhe, und ihnen dient. Und es endet mit Gebet. Und das Waschen dreckiger Füße, das Dienen und das Beten, das stützt und trägt unser Leben. Amen.